Jetzt kommt Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir wollen heute über selektiven Mutismus sprechen. Von dieser Störung sind etwa 1% aller Kinder betroffen. Wir wollen wissen, wie man sie erkennen kann und wie Kinder mit dieser Diagnose unterstützt werden können. Dazu haben wir Julia Sporkmann eingeladen. Sie begleitet als systemischer Familiencoach insbesondere Kinder mit Mutismus und ihre Familien. Herzlich willkommen, Julia.
Ja, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, bei euch sein zu können.
Ja, wir freuen uns auch. Julia, ganz am Anfang, was ist denn eigentlich selektiver Mutismus?
Ja, also selektiver Mutismus ist im Grunde eine Angst- und Stressstörung. Also es wird jetzt neuerdings als Angststörung klassifiziert. Das ist allerdings etwas kontrovers diskutiert. Da können wir vielleicht später nochmal drauf gucken. Mhm. Bei der Kinder in bestimmten sozialen Situationen nicht sprechen können. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Elternebene gucken, erleben Eltern ein Kind, was zu Hause ganz normal, lebendig, unter Umständen auch mit einem gesteigerten Redebedürfnis ist. Wenn sie aber mit ihrem Kind zum Beispiel zum Arzt gehen oder es an der Wursttheke gefragt wird, möchtest du eine Scheibe Wurst, oder gerade in den Systemen Kindergarten, Schule, da fällt es dann meistens an zum ersten Mal auf, verstummen die Kinder.
Okay, wie unterscheidet sich das von Schüchternheit? Also die sind ja auch, reden ja auch jetzt nicht besonders viel, wenn die schüchtern sind.
Ja, also genau, das ist ganz wichtig. Das ist nämlich die Krux an der ganzen Sache, dass in der Regel erstmal davon ausgegangen wird, das Kind ist schüchtern. Schüchternheit ist allerdings eine Temperamentssache. Mhm. Und die Kinder tauen in neuen Situationen langsam auf. Und sie sind auch nicht in der Regel nicht komplett abgeschnitten von Kommunikation. Also okay. Ein schüchternes Kind kann dann noch nicken oder Kopfschütteln und man bekommt in irgendeiner Form in der Regel eine Reaktion und mit der Zeit taut das Kind auf. Und bei einem selektiv-mutistischen Kind ist es so, dass es da ist so die Sprechlandkarte, sage ich immer, ist individuell. Mhm. Aber da gibt es eben Kinder, die wirklich dann ausschließlich mit den Kindern, die beispielsweise im Kindergarten sprechen oder nur mit einem Kind, mit den Erziehern gar nicht. Manche Kinder reden im Kindergarten auch grundsätzlich nicht.
Ja, okay, spannend.
Okay.
Julia, wann tritt denn selektiver Mutismus in der Regel auf und wie können Eltern erkennen, dass ihr Kind darunter leidet?
Ja, also es ist meiner Beobachtung nach ein schleichender Prozess. Also es rückwirkend werden die Eltern feststellen, wenn sie dann mal die Diagnose haben, oh okay, das hat schon im Kleinstkindalter angefangen, ne, dass das Kind sich gerne, wenn Besuch kam, hinter mir versteckt hat, eine hohe Bindungsanforderung vor allen Dingen an die Mama gestellt hat. Also da gibt es Anzeichen schon ganz früh, die man allerdings zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wahrnehmen kann, mhm. Oftmals. Ne? Nicht immer, aber mhm. Oftmals. In der Regel sind es dann eben Systeme Kindergarten, Schule, die dann, wo es dann zum ersten Mal ganz deutlich wird, wo man dann irgendwie feststellt, okay, das Schweigen über die reguläre Eingewöhnungsphase hinaus. Wir haben die Stimme von ihrem Kind noch gar nicht gehört. es vermeidet soziale Interaktion, geht nicht ins Spiel mit den anderen, zieht sich zurück, wir bekommen keine Antworten auf
Fragen.
Mhm. Auf Fragen, genau. Und in manchen Fällen ist es sogar so heftig, dass da erstmal niemand reagiert. Also es gibt auch tatsächlich Berichte, da ist dann ein Viertklässlerkind, wo dann plötzlich festgestellt wird, oh, wir haben die Stimme ihres Kindes noch gar nicht gehört. Also das ist, wenn es sehr doof läuft und die Kinder so mitgelaufen, also mitgezogen werden, mhm, ne? Und man da nicht genauer hinschaut, was ist jetzt hier eigentlich ursächlich, dann kann das sogar passieren, dass es sehr, sehr spät erst auffällt. Ja.
Und also was bedeutet das fürs Familienleben? Weil, also du hattest ja am Anfang gesagt, dass sie zu Hause die Kinder wahrscheinlich ganz normal reden. Ich stelle mir aber vor, dass es schwierig ist, wenn die Kinder jetzt in die Kita gehen oder in die Schule. Vor welchen Herausforderungen stehen denn die Eltern da?
Vor großen. Die Eltern sind im Grunde, leben in den gleichen Extremen wie ihr Kind auch. Ne, nur stehen sie natürlich auf einer anderen Seite. Und zwar damit, dass das Kind außerhalb des Safe Place Familie, sage ich mal, eben häufig soziale Kontexte als subjektiv unsicher empfindet und dadurch ihr Nervensystem in Freeze gerät. Und da erleben sie halt ein Kind mit, was erstarrt, was einen eingeschränkten Blickkontakt zeigen kann, was zum Teil kaum Mimik und Gestik zeigt, was auf, ich sag mal, gesellschaftlich normale Fragen nicht reagiert, was dem Nachbarn nicht Hallo sagt, was, Hallo, Tschüss, bitte, danke, kommt nicht. Da erleben Eltern häufig auch Konflikte mit, ne, mit Verwandtschaft, im Freundeskreis, bekommen zum Teil Vorwürfe, ihr Kind nicht richtig zu erziehen. Mhm. Während sie halt im innerfamiliären Safe Place durchaus auch Kinder erleben, wo es dann, ne, da wo es sicher ist, zu einer Überreaktion kommt. Und sie, da wird häufig berichtet von großen Geschwisterstreitigkeiten, von einem großen Kontrollbedürfnis innerhalb der Familie, von großen Gefühlsstürmen, die zum Teil wirklich auch Meltdown-artig sein können. Also die Kinder brauchen unfassbar viel Co-Regulation häufig. Und das wird zum Teil als ein innerfamiliär manipulatives Verhalten gedeutet oder oppositionelles Verhalten. Aber wenn man sich einfach mal mit der ganzen Thematik selektiven Mutismus beschäftigt, wird relativ schnell deutlich, dass das kindliche System im Grunde versucht, dann eine Balance wiederherzustellen zwischen Kontrollverlust und Ohnmacht außerhalb der Familie. Mhm. Na, und das gesteigerten Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit letztlich, dann dort, wo es das eben zeigen und einfordern kann, weil es da sicher ist.
Weil es da sicher ist, verstehe.
Ja, und für Eltern bedeutet das häufig ganz, ganz, ganz viel Unverständnis, eine lange, lange Reise, bis sie da jemanden finden, der sie unterstützen kann. Was, glaube ich, ganz oft auch übersehen wird, ist eine große Erschöpfung, häufig auf Seiten der Mütter, die einfach über Jahre hinweg da sehr viel Co-Regulationsarbeit leisten und sich gleichzeitig aber immer wieder mit ihrem Kind in hochgradig stressigen Situationen befinden, wie Arztbesuche, ne, wo das Kind nicht kooperiert oder scheinbar nicht kooperiert und sie dann natürlich auch die Reaktion des Umfeldes mittragen müssen und da immer sehr im Zwiespalt sind zwischen dem eigenen Auseinandersetzen mit dem Umfeld, dem eigenen Bild von sich als Elternteil und dem vermeintlichen Scheitern, wenn das Kind eben nicht so funktioniert, wie erwartet. Und gleichzeitig dem intuitiven Schutzbedürfnis des eigenen Kindes, weil natürlich die Eltern spüren, okay, das ist, das braucht diesen Schutz. Das fühlt sich in dem Moment nicht sicher.
Jetzt hast du schon gesagt, Kontrolle und Schutz sind so ganz wichtige Bedürfnisse für Kinder mit selektivem Mutismus. Welche Bedürfnisse stehen denn noch im Vordergrund?
Im Grunde ist es das große Bedürfnis, eine Situation als sicher empfinden zu können. Also da gibt es ein ganz tolles Modell, das ist so das, dem ich folge am ehesten. Nennt sich Unsafe World Modell. Das beschreibt eben den selektiven Mutismus weniger als eine Angststörung, die kann sich draufsetzen. Ne, wenn ein Kind oft genug erlebt, ich einen Kontrollverlust erlebt, ich bin nicht in der Lage zu kommunizieren, ob ich das nun will oder nicht. Ne, weil die Kinder haben keine Kontrolle darüber, ob sie in der Situation sprechen können oder nicht. Ne?
Nein.
Genau. Und im Grunde ist das große Bedürfnis, Sicherheit zu empfinden. Und da sind wir im Grunde schon beim großen Thema, ne? Weil natürlich der größte Stress in der Regel anfängt, wenn die Kinder in der Schule, in die Schule kommen, wo sie einfach, wenn man so will, ganz massive Triggerpunkte haben, was den selektiven Mutismus betrifft, weil dort ist ganz viel Erwartungsdruck.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Hautbarriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Sie ist ganz viele unterschiedliche kommunikative und soziale Situationen, mit denen sie umgehen müssen. Gleichzeitig haben ganz viele Kinder eine hohe Fehlerangst, was im Raum Schule natürlich auch kollidiert.
Ja,
und einen großen, damit ist natürlich auch ein Perfektionismus dann gekoppelt. Also es gibt, also mit älteren Kindern kann man auch so ein bisschen rausarbeiten, was ist der Nutzen hinterm Schweigen? Also weil das kindliche System erfindet jetzt das Schweigen ja nicht einfach so, sondern letztlich hat es eine Schutzfunktion für das Kind. Also in irgendeinem Moment seines Lebens hat das kindliche Nervensystem eben das Freeze, das Schweigen für sich als eine Schutzfunktion gefunden.
Oh ja.
Und wenn wir da mit Kindern, ne, die darüber sprechen, dann kommt häufig raus, dass Schweigen schützt mich vor Fehlern und damit vor Ablehnung.
Ne? Ja, okay.
Und häufig entsteht aber gleichzeitig auch so ein Teufelskreis, dass wir dann so bei den Jugendlichen sind, ne, dass auf der einen Seite haben wir die Schutzfunktion des Schweigens, nämlich Fehler zu vermeiden, sowohl inhaltlicher als auch sozialer Art, sage ich mal. Und gleichzeitig ist aber das Schweigen etwas, was genau das fördert, weil ich dann anders bin als die anderen, weil ich bei anderen durch mein Schweigen, durch das Freeze, was passiert, häufig die Assoziation hervorrufe, ich lehne den anderen Menschen ab. Ne? Ja, also weil gerade die Symptomatik, die mit dem Freeze einhergeht, wie eine erstarrte Mimik, eingeschränkte Bewegungsfähigkeit bei Menschen, die sich nicht auskennen mit dem selektiven Mutismus, und das ist einfach in der Regel bei den meisten der Fall, die Assoziationskette im Gehirn losgeht, okay, der lehnt mich ab, oder ne, auf Erwachsenenebene, das ist ein trotziges Kind, das ist in der Vermeidungshaltung. Und da ist es natürlich gerade auch im Klassenkontext und im Kita-Kontext ganz wichtig, die anderen Kinder damit ins Boot zu holen, damit das Kind nicht sozial isoliert wird.
Ja, total. Okay.
Ein sicherer Raum, da ist natürlich die Frage, wie gestalte ich den? Also erstmal braucht es ganz, ganz, ganz viel Geduld. Im Grunde braucht es Menschen, die Schweigen aushalten können. Das ist zum Teil ganz schwierig. Und das erleben vor allen Dingen die Älteren. Also wenn wir dann so in die Jugendlichen gehen, die finden kaum Therapeuten. Weil ganz viele sagen, okay, nee, für eine Therapie müssen sie schon mit mir sprechen.
Okay.
Also das ist echt ganz schwierig für die älteren Kinder und für Junge und auch für Erwachsene. Ja, und was halt auch häufig passiert ist, dass in Therapien nur am Schweigen gearbeitet wird. Also am Sprechen, nicht am Schweigen, am Sprechen. Und in meinen Augen aber ganz andere Ressourcen angezapft werden müssen, nämlich wie gehe ich in sozialen Kontexten mit anderen um? Wie kann ich mich zeigen? Wie gehe ich mit Ablehnung um? Wie kann ich Fehler akzeptieren? Grenzen setzen, also wo fange ich selber eigentlich an und wo hört der andere auf? Oder wo fängst du an? Mit Leistungsdruck umzugehen, damit umzugehen, wenn von außen Ansprüche an mich gestellt werden, dass ich die nicht alle bedienen muss. Im Grunde das Thema zu erleben, dass ich mich zeigen kann, gefahrlos zeigen kann.
Ja. Okay. Welche Fehler machen Eltern denn häufig, ohne es zu merken? Und wie kann man die jetzt vermeiden?
Ja, ich vermeide es, ein bisschen von Fehlern zu sprechen. Weil, ja, also Fehler in Anführungsstrichen, ne? Wenn wir von Fehlern sprechen, dann sind die häufig kausal erklärbar, weil natürlich der Leidensdruck auch auf Seiten der Eltern sehr hoch ist. Was kontraproduktiv ist, ist ein Druck auszuüben auf das Kind. Ne? Sag doch mal was, jetzt sag doch mal bitte, sag doch mal danke. Das wird leider, das würde ich ganz gerne an der Stelle nochmal erwähnen, auch häufig aber das begegnet mir immer wieder, dass das eben auch in Therapien eingesetzt wird. Ne? Also du kommst jetzt erst hier raus, wenn du mir sagst, wie es dir geht. Das funktioniert bei einem Kind mit selektivem Mutismus nicht.
Ja, schwierig.
Also ja, das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass hier das Störungsbild nicht verstanden wird. Ne? Ich habe das leider auch von Kinderpsychologen schon gehört. Ne? Das Kind muss in die KJP, da wird es schon lernen, dass es sprechen muss, um was zu bekommen.
Und das ist nicht das Richtige?
Nee, das funktioniert nicht, weil das würde ja voraussetzen, dass es eine Verweigerungshaltung des Kindes dem zugrunde liegt, dass es das mit Absicht macht und eine Entscheidung darüber hätte.
Ne? Ja, okay. Und ja, krass. Aber okay, und wenn Eltern aber dem Kind sozusagen Dinge abnehmen, also für das Kind sprechen, ist das dann der richtige Weg oder ist das auch nicht so günstig?
Das ist auch nicht so günstig. Genau, das ist nämlich, die andere Seite, ne? Das Kind zu sehr zu schützen und beispielsweise immer für das Kind zu sprechen. Das zeigt nämlich im Grunde dem System, meine Wahrnehmung von Unsicherheit ist richtig, weil Mama rettet mich jetzt hier immer.
Ne? Ja,
und
okay.
Worum geht's? Also im Grunde geht es darum, dem Nervensystem, was des Kindes, was erstmal hochfährt in einer Situation, die es subjektiv als unsicher empfindet, Zeit zu geben. Und dann ist die Frage, kann das Kind jetzt die Situation oder sein, ne, ich rede immer von der Welle, die Welle surfen oder nicht? Jetzt sind wir gesellschaftlich darauf gepolt, ich glaube, in 200 Millisekunden eine Antwort zu bekommen. Und bei einem Kind mit selektivem Mutismus sollten wir innerlich bis 5 zählen.
Dauert.
Und das kann ganz schön lange sein. Ne, weil ich in dem Moment natürlich auch das Abwarten meines Gegenübers mit aushalten muss. So, ne?
Ja, wenn jetzt
der Nachbar irgendwas fragt oder wie auch immer. Genau. Und Und selbst wenn das Kind in dem Moment aber nicht sprechen kann, kann ich es trotzdem in die Kommunikation mit einbinden. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, kannst du kurz nicken oder Kopfschütteln? Ja, oder mach Daumen hoch, Daumen runter. Also ich kann ihm trotzdem, bevor ich selber antworte, im Grunde die Möglichkeit geben, selbst zu kommunizieren, auf nonverbale Weise. Und ich glaube, das ist im Grunde so die Grundidee, die Selbstwirksamkeit des Kindes auch beim Schweigen so gut es möglich ist, trotzdem aufrechtzuerhalten.
Das klingt irgendwie so, als könne bindungsorientierte Erziehung die betroffenen Kinder besonders gut unterstützen,
ja,
oder?
Auf jeden Fall. Meine Arbeit Anker und Segelwind genannt, weil es für mich im Grunde so ein Bild ist, worum es geht, dass wir als Eltern lernen, Anker zu sein und zu gucken in den einzelnen Situationen, okay, mein Kind, was brauchst du jetzt gerade für Sicherheitsanker? Ja, um die Situation zu meistern und dann aber trotzdem ein bisschen Wind geben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in ganz normale Situationen gehen, die Kinder sind häufig auch auf dem Spielplatz vermeidend. Das sind fremde Kinder es klammert sich ne, an mein Bein oder an mich fest und möchte da irgendwie mit mir bleiben. So, dann habe ich ja die Möglichkeit, das zu akzeptieren und ich bleibe mit meinem Kind da irgendwo am Rand. Oder ich schaue, was braucht es gerade? Ne? Soll ich mal mitgehen? Und sie so langsam in die Situation reinzuführen. Da bin ich jetzt so ein bisschen auch bei dem Bindungsband. Ne? Wenn wir uns das als Schnur vorstellen, dann haben die Kinder halt häufig das Gefühl, dieses Bindungsband zur Mama ist wahnsinnig kurz. Ne? So. Und wenn ich mich entferne, dann gerate ich in unsichere Situationen. Und für Eltern bedeutet das im Grunde auch, ne? Also häufig ist man selber dann verheddert in diesem Band, das aufzudröseln und dann mit einer klareren Haltung auch das Kind begleiten zu können. Und da ist an erster Stelle erstmal zu, ne, auch in meiner Arbeit erstmal zu schauen, okay, wo haben wir uns jetzt hier verheddert? Zwischen dem Bedürfnis zu schützen und zu schubsen und so weiter.
Ja.
Und wo ist es vielleicht so, dass ich dem Kind doch was zutrauen kann? Und wo kann ich das Kind denn in seiner Selbstwirksamkeit fördern, ohne dass es zwangsläufig ums Sprechen geht? Ne? Also ja. Ich kann im Supermarkt zum Beispiel meinem Kind kleine, ne, sagen, okay, du holst mal bitte die Gurke und die Tomate und dann hat es schon wieder einen kleinen Weg gemacht. Ne? Ich kann einem älteren Kind sagen, hey, im Supermarkt muss man gar nicht unbedingt sprechen. Ne? Also da bist du gar nicht zwangsläufig drauf angewiesen. Das heißt, ich kann da wieder einen Raum schaffen, wo das Kind selbstständig sein kann. Ne? Und wenn es demnächst irgendwie seine Lieblingsschokolade haben möchte, dann kann man das mal als kleinen Übungsschritt machen. Ne? Hör mal, guck mal, da musst du gar nicht sprechen. Lauf mal rein, hol sie dir. Und wieder ist ein neuer Raum eröffnet, wo das Kind sich als selbstwirksam und selbstständig erleben kann.
Okay, cool.
Wenn es um Begrüßung von befreundeten Kindern geht, also was wir zum Beispiel auch oft beobachten, ist, dass wenn ein Kind mit seinen Kita-Freunden und Schulfreunden sprechen kann, sein Nervensystem blockiert, wenn es die in einem anderen Kontext trifft. Also zum Beispiel auf dem Marktplatz oder wie auch immer.
Okay. Ne?
Und das ist natürlich auch für die anderen Kinder schwierig zu verstehen, was da passiert. In der Schule redet er sie ja mit mir. Ne? Und jetzt treffen wir uns hier und ich kriege kein Hallo. Also, ne? Und da dann hinzugehen, erstmal als Eltern dann selber zu begrüßen. Ne? Also ich kann ja auch als Mama dann sagen, hi. Ne? Und dem anderen Kind so signalisieren, hey, wir haben dich gesehen und wir freuen uns, dich zu sehen, auch wenn das eigene Kind das in dem Moment nicht zeigen kann. Und dann Ideen zu entwickeln. Also ich finde es immer ganz schön, wenn eine Familie es schafft, mit so einer gewissen Leichtigkeit irgendwann da dran zu gehen, immer zu überlegen, okay, wir haben jetzt hier eine Herausforderung, lass mal schauen, was für Lösungen wir finden können. Was braucht's an Sicherheit und was geht jetzt schon in der Situation?
Okay.
Ist das klar?
Ja. Da habe ich eine kurze Nachfrage sozusagen. Ist es günstig als Eltern, da so ganz offen mit umzugehen und zu sagen, also auch den Freunden, den Schulfreunden zum Beispiel zu sagen, hier, das ist Mutismus und das Kind kann jetzt gerade hier auf dem Marktplatz nicht mit dir reden? Oder ist das ungünstig?
Ja, spannende Frage. Da plane ich gerade ein Webinar dazu. Wie spreche ich mit meinem Kind über selektiven Mutismus? Mhm. Also ich würde, nee, also die meisten Kind mit selektivem Mutismus vermeidet den Fokus. Und die allermeisten würden das absolut ablehnen, dass man das offen anspricht.
Okay.
Ne? Was aber hilfreich ist, ist, sich hilfreiche Sätze zurechtzulegen. Wie kann ich in solchen Situationen reagieren? Ich kann zum Beispiel sagen, ich kann zum Beispiel, ne, angenommen Max und Felix sind in der Schule befreundet und verstehen sich total gut und ich treffe die jetzt in einem anderen Kontext und mein Kind erstarrt.
Mhm.
Ne? Dann kommen die meisten Eltern ja natürlicherweise auch in einen inneren Konflikt, weil sie Sorge haben, dass hier eine Freundschaft kaputt geht.
Mhm.
Und gerade Kinder mit selektivem Mutismus sehr häufig ist einfach sehr, sehr schwer haben, Freundschaften zu finden, soziale Kontakte zu knüpfen.
Mhm.
Und was zum Beispiel eine Möglichkeit ist, ne, dass ich dem Felix sage, hey, der Max hat mir letztens erzählt, wie cool ihr da zusammen gespielt habt. Ne? So signalisiere ich dem anderen Kind, ne, da ist eure Bindung ist da, auch wenn sie jetzt momentan gerade nicht fühlbar ist.
Mhm.
So ein Satz wäre zum Beispiel jetzt in Bezug auf Fremde, wenn ich dann sowas sage wie, Lina kann total gut sprechen, ne? Das macht sie, wenn sie sich sicher genug fühlt.
Mhm.
Ne? Weil häufig so Sätze kommen, wie hast du die Sprache verschluckt, ne? Kannst du nicht antworten, du bist doch kein Baby mehr, willst du nicht mit mir reden. Ne? Das sind oft so Situationen, mit denen Eltern sich und das Kind eben sich auch konfrontiert sehen.
Mhm.
Mhm. Genau.
Okay, du hast gerade gesagt, bei den Kindern eher nicht ansprechen, dass es Mutismus ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das für die LehrerInnen zum Beispiel wichtig ist, zu wissen, dass das Kind Mutismus hat.
Ja. Also es ist in meinen Augen auch innerfamiliär total wichtig, eine Sprache zu finden.
Mhm.
Es gab jetzt einige Betroffene, ich habe da spannenderweise kürzlich eine Umfrage auf Instagram gemacht. Da waren durchaus auch Aussagen dabei, wie ich war froh, dass es niemand Mutismus genannt hat. Und trotzdem sollten wir eine Sprache finden. Und es gibt ein ganz wunderbares Buch, gerade so für Kita-Kinder, ne? Das nennt sich Anna und Obur. Das ist ein Buch zum Thema selektiven Mutismus und der Obur ist eben so ein bisschen schwarzes Geist, der klaut der Anna immer die Wörter. Ne? Und das ist etwa ein Buch, was ich total hilfreich finde für einen Einstieg in eine Sprache finden mit dem eigenen Kind, weil ich das Buch gemeinsam mit meinem Kind lesen kann und dann Fragen stellen kann. Hm, kennst du das auch? Ne? Wie fühlst du dich eigentlich dabei? Wie fühlt sich das denn für dich an? Haben wir vielleicht auch so ein Obur? Und ganz viele Kinder auf Grundlage dieser Geschichte so ihre eigene Figur entwickeln können für den Obur.
Mhm.
Ne?
Okay.
Was ist daran gut? Wir können das im Alltag nutzen. Ne? Also da gibt es alles Mögliche an Figuren. Die Kinder sind da total kreativ. Und dann kann ich eben sagen, ich bleibe jetzt mal beim Obur, ne? Oh Mann, ey, jetzt hat der Ober wieder alle Wörter geklaut, ne?
Mhm.
Also das heißt, ich externalisiere den Mutismus und dann ist es nicht mehr, du kannst gerade nicht sprechen.
Mhm.
Ne? Also du bist gerade nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Du bist gerade nicht genug.
Mhm.
Sondern wir können ein Stück weit, ne, das eben dieser Figur zuschieben. Ober hat jetzt wieder alle Wörter geklaut, ne? Oder Ober ist gerade total groß und in anderen Situationen kann ich dann sagen, oh, der ist gerade klitzeklein, merkst du?
Mhm. Ne? Okay, cool. Ja, das hört sich gut an.
Und auf so ein Obur kann ich auch mal stinksauer sein. Ne? Da kann ich auch mit meinem Kind sagen, boah, nervig. Ne? Also, dass der da jetzt wieder alle Wörter geklaut hat und eigentlich wolltest du ja gerne beim Kindersport mitmachen oder mitsingen. Ne?
Mhm.
Das ist auch so ein Punkt, die Kinder werden ja damit groß. Und häufig hat man nicht als Erwachsener nicht so sehr das Gespür, wie hoch der Leidensdruck eigentlich für die Kinder ist.
Mhm.
Da sage ich den Eltern ganz gerne, skaliert mal mit eurem Kind. Wie sehr wünschst du dir eigentlich von 0 bis 5 oder 0 bis 10, je nach Alter, oder von grün bis rot, dass Sprechen leichter ist?
Mhm.
Ne? Genau. Und über so eine Figur kann ich halt in der Familie auch leichter kommunizieren. Und ich kann das auch außerhalb der Familie nutzen, weil kein Mensch weiß, worüber wir da gerade sprechen.
Total, ja.
Ne? Die Systeme, Kita und Schule über den selektiven Mutismus zu informieren, finde ich unfassbar wichtig. Mhm. weil da ganz, ganz viel passieren kann, was im Grunde das Kind wahnsinnig verunsichern kann, wenn die Bezugspersonen nicht wissen, womit sie es da zu tun haben. Also da gehören so Erzählungen wie dazu, mein Kind musste heute nach dem im Kindergarten so lange sitzen bleiben, bis es bitte sagt, davor hat es seinen Nachtisch nicht bekommen.
Mhm, ja.
Das Kind hat natürlich nicht bitte gesagt,
verstehe.
Sondern es saß da ewig lange. Und das ist ein wahnsinnig...
Das ist eine schlimme Situation und auch also
schambehaftet und vorgeführt und also, und das für eine Situation, wo das Kind sich innerlich wahrscheinlich wünscht, es würde einfach funktionieren.
Das macht ja da auch mehr kaputt dann einfach, als es gut tut.
Ja. Genau, es zerstört das Vertrauen und damit sind wir wieder bei dem ursprünglichen Punkt, das Kind braucht eine als sicher empfundene Umgebung. Mhm. Und dann ist es so, dass der selektive Mutismus eben nicht nur nicht sprechen ist, sondern sich eben auch zeigen kann, wie Schwierigkeiten bei öffentlicher Nahrungsaufnahme, also Nahrungsaufnahme vor anderen, Schwierigkeiten auf die Toilette zu gehen. Toilette ist oft kein Safe Place.
Mhm. Okay.
Also gerade im Kindergarten war jetzt auch letztens ein Fall, das Kind hat es dann geschafft, selber selbstständig auf die Toilette zu gehen und ausgerechnet ein Tag oder ein paar Tage später wird es eingesperrt.
Oh.
So, damit war natürlich der Erfolg dann wieder dahin.
Ja, total.
Genau, es führt dann, wenn das eben nicht beachtet wird, oft dazu, dass die Kinder Nahrungsaufnahme verweigern, um eben nicht auf Toilette zu gehen. Gerade so im Raum Schule beobachtet man das oft. Und wenn es nicht kein Bewusstsein darüber gibt, ist einfach die Gefahr einer sozialen Isolation wahnsinnig hoch. Mhm. Ich meine, die Kinder sind still, die ziehen sich zurück. Das heißt, erstmal habe ich es da nicht also die Gefahr, dass es dann einfach so mitläuft, ist einfach sehr hoch bei den stillen Kindern. Mhm. Und gleichzeitig haben die Kinder ja genau das gleiche Bedürfnis nach Spiel, nach Interaktion wie alle anderen Kinder auch. Und da braucht es dann eben Hilfe. Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, genau der Leidensdruck, der kann relativ groß sein. Wir unterschätzen den. Wenn wir jetzt aber feststellen, dass es unserem Kind wirklich schlecht damit geht, indem wir einfach mal fragen oder das auch einfach grundsätzlich merken, wann sollten sich denn Eltern Unterstützung von Fachkräften holen?
Ja, in meinen Augen im Grunde sofort. Das große Problem ist, die zu finden. Also mein Ansatz ist ja eben bei den Systemen anzufangen, also Eltern fit zu machen, den selektiven Mutismus zu verstehen, was passiert in meinem Kind, ein bisschen aufzudröseln, was haben wir uns vielleicht angewöhnt oder was ist bei uns in der Familie, hat sich da so eingeschlichen an Vermeidungsstrategien, an Mustern, die unter Umständen das Schweigen weiter aufrechterhalten können. Und mein anderer Ansatz ist eben auch als ehemalige Lehrerin die Schule fit zu machen, weil da einfach ganz, ganz viel Leidensdruck entstehen kann, wenn die Schule nicht damit umgehen kann. Und es missversteht, missdeutet als trotz manipulatives Verhalten und dergleichen. In der Regel ist der Verlauf so, dass die Eltern sich dann auf die Suche machen nach jemandem, der das erstmal diagnostiziert. Das ist ja meistens schon eine Herausforderung. Und dann ist die große, große Frage, finde ich jemand, der sich mit selektivem Mutismus auskennt. In Deutschland ist es so, weil es ursprünglich als eine Kommunikationsstörung eingestuft wurde, dass sich hier in aller Regel die Logopäden fortgebildet haben. Mhm. Also in den Ausbildungen ist selektiver Mutismus eine kurze Randnotiz. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sich intrinsisch motiviert mit dem selektiven Mutismus auseinandergesetzt haben.
Okay.
Genau. Das ist dann der große Schritt. Und was ich einfach erfahrungsgemäß jetzt aus meiner Arbeit sagen kann, ist, dass wenn die Eltern gut beraten sind, dass sie dann schon ganz, ganz viel bewirken können. Weil sich durch das Verständnis und durch so einen Blick von außen einmal aufs Familiensystem und auf den selektiven Mutismus auch die elterliche Haltung verändern kann. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo die Eltern, also das haben wir ja auch in der Bedürfnisorientierung, ne? wenn Handlung und innere Haltung übereinstimmen, dann bin ich klar als Eltern. Und in dem Moment, wo ich klar als Eltern bin, ist mein Kind auch sicher.
das auf jeden Fall. Lass mich noch mal kurz nachhaken. Also ganz am Anfang hast du gesagt, dass es jetzt als Angststörung eingestuft wird und jetzt hast du gesagt, weil das früher nicht so, früher war das ja so eine Sprachstörung sozusagen, da haben sich die Logopäden fortgebildet. Aber also an wen wende ich mich jetzt? Gehe ich in eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Praxis oder gehe ich zu einer Logopädin? Oder beides? Oder was?
Voraussetzung ist, dass die Person sich mit selektivem Mutismus auskennt, okay, damit das gut klappt.
Okay.
Ob das dann ein Kinderpsychologe ist oder eine Logopädin, ist an dieser Stelle tatsächlich zweitrangig.
Aber ist das, also wird an der Sprache gearbeitet oder an der Angst? Also das hast du auch vorhin schon gesagt, aber also jetzt, wenn ich mir das so anhöre, geht es ja eigentlich nicht darum, meine Sprache zu formen, wie bei einer Logopädin, sondern es geht darum, irgendwie die Angst in den Situationen kleiner zu gestalten. Das heißt eigentlich, also würde eine Logopädin auch auf die Angst eingehen?
Wenn sie gut fortgebildet ist, ja.
Okay, na gut. Gut, super. Das, also ich bin ja seit 20 Jahren Sonderpädagogin. Ich hatte zwei Kinder bisher in meinen Schulen, die mit an selektivem Mutismus, die das hatten. Und in beiden Fällen muss ich sagen, dass wir das immer geschafft haben, dass die dann, wenn auch leise, im Klassenverband und auch mit uns LehrerInnen gesprochen haben. Es dauert halt ein bisschen, bis man irgendwie eine Beziehung aufgebaut hat. Hast du denn Erfolgsgeschichten, die irgendwie jetzt den Eltern, die draußen vor den Podcast sitzen, hast du da ja Geschichten, die Mut machen?
Ja, habe ich. Also das ist tatsächlich etwas, was mich persönlich auch total bereichert, zu sehen oder erzählt zu bekommen von den Eltern. Also ich arbeite ja nur mit den Eltern. Ne? Mhm. Wie allein durch eine Veränderung auf der Elternebene plötzlich solche Sachen kommen wie die Sprechlernkarte. Das heißt, die Anzahl der Menschen, mit denen mein Kind spricht, hat sich total erweitert. Jetzt kürzlich hat mir eine Mama geschrieben, mein Kind spricht jetzt mit der Lehrerin. Mhm. Und das wird dadurch gefördert, dass die Kinder eben in ihrem Alltag Trainingsschritte machen, die ihrem Nervensystem angepasst sind. Also dass wir ein Ziel in so kleine Einheiten schneiden, dass das Kind es mit seinem hochreaktiven Nervensystem meistern kann. Und der Punkt ist ja einfach, wir können uns aus der Angst nicht rausdenken, wir können uns nur aus der Angst raushandeln. Und darum geht's letztlich, ne? Eben rauszugehen aus diesem, ich schütze mein Kind vor allem hin zu, ich traue ihm was zu in seinem Tempo.
Mhm.
Und angepasst an seine jetzt vorhandenen Möglichkeiten. Und dadurch sinkt die Angst. Also ne, mit manchen Kindern kann man dann eben auch schon skalieren oder das machen dann die Eltern, dass man beispielsweise ne, bei einer Jugendlichen habe ich jetzt die Aufgabe gestellt, jeden Tag jemandem eine Interessensfrage zu stellen.
Mhm.
Also eine Frage, die jetzt nicht total wichtig ist, sondern einfach eine Interessensfrage. Und da war die Angst am Anfang der Woche vor der Aufgabe bei 7,5 und am Ende der Woche dann bei, lass mich nicht lügen, 5,5. Das heißt, dadurch, dass ich es jeden Tag gemacht habe und erlebe, mir passiert nichts, kann mein System sich beruhigen.
Ja.
Und jetzt, um den Eltern vielleicht auch ein Bild an die Hand zu geben, wie kann ich da mit meinem Kind darüber sprechen? Was ich ganz gerne mache, ist zum Beispiel sagen, wir haben im Kopf die Amygdala, ne? Die ist dafür zuständig, uns zu schützen. Früher, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kam, dann hat die entschieden, okay, müssen wir jetzt flüchten wie ein Pferd. Dann habe ich hier mal meine Tierchen, kämpfen wie ein Löwe oder eben erstarren wie ein Reh. Ne, dann kann man Kindern auch sagen, wenn du durch den Wald läufst, dann siehst du oft keine Rehe, aber die sind da. Ne? Und dieses Wächtermännchen ist jetzt aber meins zu gut. Der ist wie so eine Alarmanlage, die aber nicht erst anspringt, wenn da jemand wirklich einbricht, sondern die springt schon an, wenn da nur jemand am Haus vorbeiläuft. Mhm. Ja, und dem müssen wir jetzt ein bisschen beibringen, dass ganz viele Situationen nicht gefährlich sind.
Ja.
So, und wie machen wir das? Ja, das müssen wir dem beibringen, indem wir das tun. Na, lass uns mal überlegen, so ein kleiner Minischritt, wo wir ihm beibringen können, du, das ist jetzt gar nicht gefährlich, da musst du mich jetzt nicht, da muss ich jetzt nicht erstarren wie ein Reh, sondern das schaffe ich.
Mhm. Super. Also es besteht Hoffnung und man kann und soll Eltern und alle Personen, die mit dem Kind in Kontakt kommen, einfach ermutigen, sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und hey, dazu haben wir heute den ersten Schritt gemacht. Liebe Julia, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Das war wirklich spannend.
Ich danke euch total, dass ich hier mein Herzthema in die Welt tragen kann, auf das viele Kinder gesehen werden. Ja.
Ja, wir haben wirklich ganz viel über selektiven Mutismus erfahren und wünschen natürlich allen Betroffenen, die jetzt zuhören, viel Kraft und Zuversicht. Wenn ihr mehr über Julias Arbeit erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal auf ihrer Internetseite oder bei Instagram vorbei. Wir verlinken beides natürlich auch wieder im Blog und in den Shownotes. Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielleicht seid ihr ja auch nächste Woche wieder mit dabei. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin sagen wir erst einmal, macht's gut und tschüss.
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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.